Ja, wir bewegen uns mit rasanten Schritten auf Ostern zu. Heute ist Palmsonntag, was uns auch die Schriftlesung, die wir gerade gehört haben, noch einmal in Erinnerung rief. Und der heutige Predigttext ist auch als Text, der zu Ostern passt, ausgesucht worden, wie ihr hoffentlich auch gleich merken werdet. Aber ich möchte, ehe wir den Text lesen, eine Frage in den Raum stellen, auf die wir dann zum Schluss nochmal zurückkommen. Aber vielleicht stelle ich die mal am Anfang. Wärt ihr bereit, euer Liebstes, das, woran euer Herz am meisten hängt, zum Wohle eures Nächsten zu geben? Wärt ihr bereit, euer Liebstes, das, woran euer Herz am meisten hängt, zum Wohle eures Nächsten zu geben? Also nicht einfach so, sondern zum Wohle eures Nächsten, ohne dass ihr selbst etwas davon habt. Wir werden auf die Frage am Ende zurückkommen und uns zunächst eben unserem Bibeltext zuwenden, in dem es heute um eine Geschichte geht, die allgemein bekannt sein dürfte, die aber auf den allerersten unvoreingenommenen Blick doch etwas rätselhaft ist. Es geht um die sogenannte Opferung Isaaks, Entschuldigung, die am Ende ja glücklicherweise keine Opferung ist, in der Abraham von Gott aufgefordert wird, seinen Sohn Isaak zu opfern, den Sohn der Verheißung, der 25 Jahre, nachdem Gott Abraham einen Sohn verheißen hat, also nach langem, langem Warten erst geboren wurde und welcher darüber hinaus außerdem der Träger der Segenslinie ist, die Gott mit Abraham eingesetzt hat. Gott hatte Abraham, der selbst von dem lebendigen Gott nichts wusste, der ein Leben als Heide unter Heiden geführt hat. Gott hat diesen Abraham im Lande Ur berufen und ihm einen gewaltigen Segen zugesprochen, von dem wir in Genesis 12, in 1. Mose 12 lesen. Die drei Verse sind auch nochmal auf der zweiten Seite des Handouts abgedruckt. 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Das ist der Segen an Abraham. Und der Herr sprach zu Abram, wie er da noch hieß: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Es ist die Zusage göttlichen Heils und göttlichen Segens, die durch Abraham weitergegeben werden sollte und die, wie wir sehen, mit einer biologischen Komponente verbunden ist, einer großen Nachkommenschaft. Ein großes Volk sollte aus ihm entstehen und dies erforderte unweigerlich die Geburt eines Kindes, eines Sohnes. Die ließ allerdings, wie gesagt, auf sich warten, und zwar viele Jahre, sodass Abraham irgendwann, als Gott ihm erneut erschien, klagte in 1. Mose 15, 2: Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Es war ein langes, ein ungeheuer schmerzvolles Warten, aber Gott erneuert seine Zusage an Abraham, dass er zahlreiche Nachkommen haben werde, so viele wie die Sterne am Himmel. Und erneut ziehen die Jahre ins Land. Und Sarah, Abrahams hochbetagte Frau, wird immer noch nicht schwanger, sodass sie dann beschließen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Abraham zeugt einen Sohn mit Hagar, der Magd, aber der Sohn wird nicht der Sohn der Verheißung. Gott macht dies klar und Gott erneuert seine Zusage. Aber mittlerweile sind Abraham und Sarah so alt, dass sie über diese Zusage Gottes nur noch lachen können. Doch dann erscheint ihnen Gott ein weiteres Mal, in dem Moment, als sie sehen, dass sie nun wirklich nichts mehr in ihrer Hand haben. Das ist der Moment, in dem der Herr seine Verheißung erfüllt. Und Sarah gebar einen Sohn. Und zwar genau, wie es in Kapitel 21 heißt, genau um die Zeit, von der Gott zu Abraham geredet hatte. Ein Jahr, nachdem der Herr ihnen zuletzt erschienen war. Gott hat sein eigenes Timing. aber er ist treu und er erfüllt seine Versprechen. Die Geburt und die ersten Lebensjahre Isaaks, des verheißenen Sohnes, über denen der Segen, der Abraham zugesagt wurde, weiterfließen soll, wird dann in Kapitel 21 des ersten Buches Mose geschildert. Und direkt im nächsten Kapitel 22 folgt nun die Geschichte, der wir uns nun zuwenden wollen. Und wir lesen gemeinsam den Text, entweder auf dem Handout oder, ich vermute, er erscheint auch gleich noch an der Wand. 1. Mose 22, die Verse 1 bis 19. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und Abraham antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er übernahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und Isaak sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Der sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Und der Heimann noch heute sagt: Auf dem Berge, da der Herr sieht. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten. Und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba, und Abraham blieb da selbst. Nun, wie gesagt, das ist eine durchaus seltsame Geschichte, und zwar seltsam in mancherlei Hinsicht. Zum einen eben, Isaak ist der Sohn der Verheißung, zu diesem Zeitpunkt wohl ein Teenager. Wie soll das gehen, dass der Segen Abrahams weitergetragen wird, wenn Isaak getötet werden soll? Zum Zweiten, wie kommt Gott auf eine solch makabre Idee, scheinbar komplett sinnlos von einem Vater zu fordern, sein Kind zu opfern? Und zum Dritten, wie kommt Abraham auf die Idee, das einfach zu machen? Wir werden uns diesen Fragen zuwenden, aber wir müssen aufpassen, dass wir darüber nicht den eigentlichen Sinn dieser Geschichte übersehen. Denn der eigentliche, der hauptsächliche Sinn dieser Geschichte liegt darin, dass Gott mit ihr auf etwas vorausweisen will. Auf das Ereignis, in dem sich der Segen, der Abraham zugesprochen wird, erfüllen wird. Auf ein Ereignis, das aus Abrahams Sicht in ferner, ferner Zukunft liegt. Und auf das wir nun umgekehrt zurückschauen. Auf das große Heilsereignis in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Nämlich den Tod des Sohnes Gottes als stellvertretendes Opfer für unsere Sünden an Karfreitag auf Golgatha. Das ist das, worum es hier eigentlich geht. Und auch dies ist an der Oberfläche, denke ich, nicht wirklich schwer zu erkennen. Aber wir wollen auch hier einen genaueren Blick auf die Geschichte werfen, denn sie offenbart uns nicht nur etwas über Jesus, den Sohn Gottes, sondern natürlich auch etwas über Gott, den Vater, der uns hier einen tiefen Blick in sein Herz gewährt, in das Vaterherz Gottes. Das Erste, was wir lernen, ist, Gott verlangt ein Opfer. Gott fordert ein Opfer. Nimm Isaak, sagt Gott zu Abraham, und opfere ihn als Brandopfer. Gott verlangt ein Opfer und durch das gesamte Alte Testament hindurch wird klar gemacht, wozu Opfer dienen. Sie sind notwendig um unserer Sünde willen. Opfer sind notwendig um unserer Sünde willen und sie zeigen letztlich, wie zerstörerisch dieses Werk der Sünde ist, wie zerstörerisch die Sünde ist und welches zerstörerische Werk auch wir als Sünder angerichtet haben und immer noch anrichten. So sollte es ursprünglich nicht sein. Der Mensch wurde von Gott ins Paradies gesetzt. Er lebte dort in perfekter, in harmonischer, in vollkommener Gemeinschaft mit Gott, den er von Angesicht zu Angesicht sah. Und er lebte so seine eigentliche Bestimmung. Er lebte mit Gott und für Gott. Doch der Mensch ging seine eigenen Wege. Er nahm von der verbotenen Frucht und zeigte damit, dass ihm Gottes Gebote gleichgültig sind. Und es ist kein tragischer Unfall, sondern dabei handelt es sich um offene Rebellion gegen Gott. Die Gebote des Allmächtigen, des Schöpfers zu übertreten, ist keine harmlose Kleinigkeit, sondern es ist ein Akt offener Rebellion, ein Verbrechen. Und das gilt nicht nur für Adam und Eva, das gilt für uns alle. Wir alle werden nun als Sünder geboren und wir alle begehen tagtäglich alle möglichen Sünden. Wir haben es gerade im Sündenbekenntnis gesprochen. Wir haben gesündigt in Taten, Worten und Gedanken und in dem, was wir unterlassen haben. Und Gott lässt das nicht ungestraft. Mit der Sünde des ersten Menschen kommt der Tod in die Welt und dieser trifft nun auch uns. Dass wir alle sterben, zeigt, dass wir alle Sünder sind. Und dass unsere Sünde keine Kleinigkeit ist, sieht man daran, dass Gott immer Blut zur Bezahlung fordert. Im Grunde macht diese Geschichte gerade dies in aller, ja geradezu Brutalität deutlich. Unsere Sünde kostet Blut, kostet Menschenleben und im Grunde genommen müsste sie tatsächlich unser eigenes Leben kosten. Aber Gott bleibt nicht an dieser Stelle stehen. Und hier beginnt der noch viel größere Gnadenakt Gottes. Gottes Güte, Gnade und Barmherzigkeit ist umso unendlich viel größer als sein Zorn, dass er nicht unser Blut fordert, sondern ein Opfertier bereitstellt, das stellvertretend nicht nur an Isaaks Stelle geschlachtet wird, sondern letztlich auch an unserer Stelle. Und das ist der zweite Punkt. Gott stellt ein Opfer bereit. Im letzten Moment, in einer dramatischen Szene, als Abraham schon ausgeholt hat, greift der Engel ein und ein Widder erscheint, den Abraham nun anstelle seines Sohnes opfert. Der Widder wird stellvertretend für Isaak geopfert. Es musste jemand anderes, ein lebendes Wesen, sterben, denn nur auf diese Weise kann das Leben eines Menschen ausgelöst werden. Natürlich verweist dies auf Karfreitag. Alle Opfer des Alten Testamentes verweisen letztlich darauf, auf den Opfertod Jesu, des Sohnes Gottes. Und dies ist der dritte Punkt. Gott fordert ein Opfer, Gott stellt ein Opfer bereit und Gott, der Sohn, wird am Ende selbst das Opfer. Die Tieropfer des Alten Testamentes waren unvollkommene Opfer. Tiere sind zwar Lebewesen, aber sie sind uns nicht gleichwertig und deshalb eben auch nur sehr unvollkommene Opfer für unsere Sünden. Letztlich war es so, dass für die Sünde eines Menschen nur ein Mensch sterben konnte. Nur ein Mensch kann die Sünde des Menschen sühnen und nur so konnte Gottes Gerechtigkeit Genüge getan werden. Aber damit wir nicht sterben müssten, starb Gott selbst. Jesus, Gott, der Sohn, nahm menschliche Gestalt an und weil er selbst völlig frei von jeglicher Sünde war, konnte er für die Sünde von anderen sterben, für uns, stellvertretend. Er ist das makellose und unbefleckte Sündopfer, das an unserer Stelle stirbt. Und dies ist der tiefe Kern, die zentrale Botschaft, der Sinn des Kreuzestodes Jesu auf Golgatha. Und er ist leider verloren gegangen in großen Teilen der heutigen Christenheit und auch unter den Frommen. Was bedeutet der Kreuzestod Jesu für dich? Weißt du, dass er notwendig war? Weißt du, dass du ohne den Kreuzestod Jesu selbst das Opfer für deine Sünden hättest sein müssen? Weißt du, dass er, Jesus, der einzige Mensch ohne Sünde, dass für dich übernommen hat? Dass er an deiner Stelle gekreuzigt wurde, damit du nicht in Ewigkeit sterben musst, sondern das ewige Leben hast? Weißt du und glaubst du, dass Jesus das alles aus reiner Liebe zu dir auf sich genommen hat? Jesus war willig und bereit dazu. Wie Isaak, der auch willig und bereit, ohne Widerstand zu leisten, sich auf den Altar binden ließ. Und so ließ Jesus willig und bereit, sich ohne Widerstand an das blutige Kreuz nageln. Und das um unsretwillen. Gott verlangt ein Opfer, Gott stellt das Opfer bereit und Gott wird selbst das Opfer. Und das aus reiner Liebe zu uns. Römerbrief Kapitel 5 heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott hat sich das eine Menge kosten lassen. Es steht nicht explizit da, aber wenn wir versuchen, uns in Abraham hineinzuversetzen, dann können wir uns ohne Schwierigkeiten vorstellen, dass Abrahams Herz in fürchterlichem Aufruhr gewesen sein muss. Nach all den Jahren des Wartens, nach all dem Hoffen, nach all den Jahren, in denen sein Glaube auf die Probe gestellt wurde, in denen er nicht mehr zu hoffen wagte, dass Gott seine Verheißung noch erfüllte, nach all den Jahren, in denen sich die Hoffnung dann doch noch erfüllte und er seinen kleinen Sohn in den Armen gehalten hatte, den Segenssohn, den Sohn der Verheißung, nach all den Jahren, in denen er diesen kleinen Sohn hat heranwachsen sehen, zu einem Jugendlichen und Jüngling, stolz, kräftig, der Erbe, der den Segen erhalten und weiterreichen sollte. Nach all dem sollte er seinen Sohn aufgeben und ihn opfern, den einzigen Sohn, den geliebten Sohn. Abraham muss sich das Herz zusammengekrampft haben. Aber auch Gott, dem Vater, muss sich das Herz zusammengekrampft haben, angesichts dessen, dass er seinen einzigen Sohn in den Tod geben würde. Gott hat sicherlich nicht ruhig auf seinem Thron gesessen, Pfeife rauchen, Zeitung lesen, sich dabei gedacht, nun gut, es ist halt notwendig, gebe ich halt meinen Sohn. Sicherlich nicht. Einige, die hier unter uns sitzen, haben Kinder verloren. Und je älter das Kind war, desto größer der Schmerz. Es ist ein Schmerz, der tief sitzt, der nie völlig weg ist. Wer ein Kind verloren hat, weiß, wie sich das anfühlt. Und wer nicht, wird sich vorstellen können, welchen Schmerz es verursachen würde, das eigene Kind zu verlieren. diesen Schmerz hat auch Gott verspürt. Und zwar in noch viel größerem Maße. Der ewige, allmächtige Gott gibt seinen einzigen geliebten Sohn in den Tod. Das ist eigentlich unvorstellbar und dennoch tat er es aus Liebe zu uns. Johannes 3,16, der Vers, der das Evangelium komprimiert auf den Punkt bringt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Am Kreuz offenbart sich Gottes Liebe in ihrer höchsten Form. Am Kreuz erkennen wir, wer Gott ist. Aus Liebe zu uns ist der Vater bereit, sein Höchstes und Teuerstes, seinen einzigen und geliebten Sohn und mit ihm alles zu geben. Was für ein Gott! 1. Johannes 4,10. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Glaubst du das? Wir haben einen tiefen Blick in das Vaterherz Gottes geworfen, aber wir müssen auch noch einen Blick auf Abraham werfen, was er macht und warum er es macht und was wir daraus lernen sollen. Natürlich ist das Ganze eine völlige Extremsituation, eine Ausnahmesituation, an der Gott aber etwas verdeutlichen wollte. Und auch daraus, was Abraham tut, können und sollen wir etwas lernen. Natürlich steht die Frage im Raum, warum Abraham sich nicht von vornherein geweigert hat. Die Frage ist, wie gesagt, berechtigt. Und die Antwort auf die Frage, warum er selbst in diesem Falle gehorsam gewesen ist, und zwar gehorsam ohne Verzug, ist letztlich nur dadurch zu erklären, dass Abraham diese außerordentliche Geschichte, diese außerordentliche Erfahrung mit Gott hatte. Abraham hatte wirklich viel mit Gott erlebt. Gott war ihm mehrfach erschienen und hat ihm alle diese großartigen Verheißungen zugesagt, die er durch einen Bund, einen ewigen Bund besiegelt und festgezurrt hatte. Abraham wusste, dass er selbst zwar Gottes Handeln nicht immer verstehen konnte. 25 Jahre musste er auf den verheißenen Sohn warten. Aber am Ende hat Gott sich als der Treue erwiesen, der zuverlässig ist, der weiß, was er tut, und der seine Verheißungen und Versprechen erfüllt. Abraham hatte ein tiefes Vertrauen in die Güte und Treue Gottes. Und der Hebräerbrief gibt uns einen Einblick in Abrahams Glaube. Abraham heißt es in Hebräer 11,19, Abraham dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Ohne irgendwelche Hinweise darauf hatte Abraham schon unseren Glauben. Er glaubte an die Auferweckung der Toten, auch wenn bis dahin in der ganzen Geschichte Gottes mit den Menschen noch kein einziges Mal von einer solchen Möglichkeit die Rede war. Gut, natürlich kann man jetzt sagen, das sollte einen eigentlich immer noch nicht dahin bringen, sein Kind zu schlachten. Aber darum geht es letztlich nicht. Und das musste Abraham am Ende ja auch nicht. Er musste seinen Sohn nicht opfern. Das tat nur Gott selbst. Gott opferte seinen Sohn. Sondern Abrahams Glaube ist es, der uns hier als Vorbild hingestellt wird. Es geht darum, Gott in allen Dingen zu vertrauen, auch wenn wir manchmal nicht alles genau verstehen. Und wir haben im Grunde genommen alle dasselbe erlebt wie Abraham. Gott hat uns mit seinem Sohn alles gegeben. Vergebung der Sünden und das ewige Leben. Es ist das höchste, das größte Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Etwas Wertvolleres gibt es nicht. Wie sollten wir ihm nicht vertrauen? Zum Zweiten, Abraham ist bereit, sich seinen Glauben etwas kosten zu lassen. Er ist nicht den leichten, den einfachen Weg gegangen. Er hat nicht einfach gesagt, nö, das mache ich nicht, sondern Er ist gehorsam gewesen und er ist in diesem teuren Gehorsam und in diesem teuren Glauben gesegnet worden. Am Ende erneuert Gott den Segen über Abraham und nimmt den ursprünglichen Segen, den er ihm zugesprochen hat, wieder auf in Versen 16 fortfolgende am Schluss. Weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besetzen, und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Dass Abraham bereit war, seinen Sohn nicht zu verschonen, führt dazu, dass Gottes Segen weitergereicht wird und alle Völker auf Erden gesegnet werden. Weil Gott schließlich bereit war, seinen einzigen Sohn nicht zu verschonen, sondern ihn ans Kreuz zu geben, können unsere Sünden, ja die Sünden der ganzen Welt, vergeben werden. Der größte Segen ist daraus geflossen. Weil Gott bereit war, alles zu geben, erreicht nun dieses Evangelium, die Botschaft von der Versöhnung und des ewigen Lebens, alle Enden der Erde. Das wäre nicht passiert, wenn Gott nicht zu diesem völlig selbstlosen Opfer bereit gewesen wäre, indem er nicht zuerst an sich, sondern an uns gedacht hat. Und das ist ihm nicht leicht gefallen, aber dennoch war Gott bereit für dieses Opfer. Und wir sind als Christen, als seine Nachfolger aufgerufen, ihm darin zu folgen. Der christliche Glaube ist ein zutiefst altruistischer Glaube, ein Glaube, bei dem es zunächst um den anderen geht und nicht um mich selbst. Der christliche Glaube ist kein Glaube der Selbstverwirklichung. Er ist kein Glaube, in dem es darum ginge, was mir gut tut, sondern wir sind dazu aufgerufen, in Christi Sinn zu leben und nicht zuerst an uns selbst zu denken, sondern an das Wohl des anderen. Wir sind als Christen aufgefordert zu dienen, und das kann auch und wird auch mit Opfern verbunden sein. Und das muss nicht immer in erster Linie Spaß machen. Glaubt ihr denn, Gott ist es leicht gefallen oder es hätte ihm Spaß gemacht, seinen Sohn zu opfern? Aber dennoch hat er es getan. Und er hatte eine Motivation, nämlich Liebe, weil er uns liebt. Und weil er wusste, dass unser Heil, das ewige Leben davon abhängt. Und dasselbe gilt letztlich für uns. Es gilt in der Ehe. Es gilt in der Familie. Es gilt in der Gemeinde. Wir sollten bereit sein, an das Wohl des anderen zu denken, auch wenn es uns etwas kosten kann. Und Gott wird das segnen. In der Gemeinde geht es darum, zu dienen, bereit sein zu geben, dort, wo es notwendig ist. Und ich will zum Schluss nur ein kleines Beispiel geben, das aber in den letzten Wochen öfters mal aufgetaucht ist. Wenn 10 Leute, die das aktuell noch nicht machen, einmal im halben Jahr den Kindergottesdienst übernehmen würden, würde sich für die aktuellen Mitarbeiter einiges entspannen. Und das können auch gerne Männer sein, außer dem Stefan, der das ja schon macht. Aber es wäre ein wahrer Liebesdienst. Gott hat seinen eigenen Sohn für uns aus Liebe geopfert und uns darin sein Wesen offenbart. Das ist die Hauptbotschaft dieser Geschichte und von Karfreitag. Amen.